Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Unternehmer Mindset Podcast von Bytabo. In den heutigen dynamischen Zeiten wird es in Unternehmen immer wichtiger, dass die Mitarbeitenden selbst organisiert, eigenständig und mutig handeln. Ganz im Sinne des Unternehmer Mindsets. Und um in diesem Bereich Wissen und Inspiration zu generieren, tauchen wir im Digital Galaxy Unternehmer Mindset Podcast regelmäßig gemeinsam mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern in deren Vita, Erfolgsgeheimnisse und größte Learnings ein.
Ja, und heute habe ich für euch den lieben Manfred Tropper eingeladen, ein begeisterter Gründer und Unternehmer, der sein erstes Unternehmen bereits im Alter von 16 Jahren gründete. Manni ist heute Experte für den Aufbau und die Skalierung digitaler Unternehmen, Autor, Speaker, Investor für Startups, CEO und Founder der Mantro GmbH. Ja, und auch als Berater tätig. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen hier, Manni.
Servus, grüß euch.
Ja, eigentlich müsste ich dich ja gleich eher mal fragen, was du nicht machst. Ist ja Wahnsinn.
Sport, cool. Zurzeit Sport. Das ist die kurze Antwort.
sehr ehrlich, kann ich aber nachvollziehen. cool. Lass uns doch mal ein bisschen mit so deiner Geschichte starten, da ein bisschen eintauchen. Wie kam es denn so zu deiner ersten Gründung und was ist dazwischen passiert und was machst du heute?
Wie viel Zeit habt ihr? Ein bisschen.
Lass dir ruhig Zeit.
Wie kam es zur ersten Gründung? Ich bin natürlich im Prinzip, glaube ich, wie bei allen, die so jung selbstständig werden, irgendwie per Zufall. Ja, ich war Ende der 90er, ich konnte halbwegs geradeaus mit einem Keyboard umgehen und ein bisschen habe mich für HTML interessiert. Seht da, was waren die ersten Zeiten, wo man sich so JavaScript-Snippets von irgendwelchen Foren runtergeladen hat und sich wieder Held gefühlt hat, wenn der Hover-Button halt irgendwie gehovert hat. Tatsächlich, das war so auch das erste Business. Ich habe einfach so ein bisschen Sportverein, Nachbarschaft, den kleinen Autohandel meiner Eltern, habe ich die Website programmiert und habe mir einfach ein bisschen Kohle dazu verdient. Also Großunternehmertum, weiß ich nicht, ob man das dazu auch sagen kann, aber es war halt genau so ein bisschen schülerischer Dazuverdienst. Im Prinzip klassisches Agenturgeschäft und dann der nächste richtig glückliche Zufall war einfach, dass ich meinen beiden heutigen Mitgründer, Mitgesellschafter Ben und Markus quasi am ersten Tag in der Uni an der TU München bei Wirtschaftsinformatik kennengelernt habe. Und das hat einfach von Anfang an Arsch auf einmal gepasst, muss man sagen. Ja, und wenn du halt natürlich dann selber so ein bisschen diesen Antrieb in dir hast und dann findest du zwei solche Katalysatoren, die das Ganze noch beschleunigen und die halt das Gleiche vorhaben. Ich glaube, dann ist es erstmal eine gute Grundvoraussetzung, dort weiterzugehen. Und auch zu dritt ist halt lustiger als alleine. Ja, und ich glaube, da kommen super viele Zufälle zusammen, wenn du so jung bist, vollkommen unabhängig studierst, halt, du hast ja nichts zu verlieren. Ja, und dann hast du noch zwei andere Typen da, denen es genauso geht und die genauso Bock haben, was zu machen. Und da hat irgendwie, ganz kurz gesagt, eins ins andere gegriffen. Und da waren natürlich, wie du schon angedeutet hast, ein, zwei Schritte dazwischen und mittlerweile zwar über 20 Jahre. Aber ja, so ging es los. Genau. Womit haben wir angefangen? Wir wollten ein Startup gründen damals. Es war so 2003, 2004. Hatten eine Produktidee, aber wenn man sich da mal Deutschland vorstellt, vor ja, 18 Jahren, 19 Jahren, gab es nicht so wirklich eine Gründerunterstützung. Ja, das Wort Venture Capital habe ich viele Jahre später das erste Mal gehört. Die Unternehmertum war, also bei uns an der Uni, wir haben an der TU München studiert, das war so ein zartes Pflänzchen, das war eine Idee, die damals irgendwie daherkam. Noch nicht das, was man heute kennt, was ja super fürs Ökosystem hier ist. Genau, und deswegen dachten wir uns, ja, das Geld, das wir ausgeben, müssen wir selbst verdienen und sind eher in die Dienstleistungskurve abgedriftet. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einen Enterprise-IT-Laden aufgebaut, der halt einen USP hatte, der aus unserer Gründerkonstellation kam. Unsere Software war halt nicht nur gut, sie sah auch richtig geil aus, weil gerade Markus, mein Mitgründer, schon immer so ein Advokat des Nutzers war und sich halt einfach echt Mühe gegeben hat, dass die Sachen, die wir bauen, halt gut funktionieren, für den Nutzer gut sind. Und es war in Zeiten von Enterprise-Software Anfang, Mitte der 2000er halt ziemlich ungewöhnlich, weil da war halt graues Icon auf grauem Button auf grauem Grund. Das war en vogue. Ja, also denk mal an Office 2003 oder sowas. Ja, da kam so das erste Mal das Ribbon und das war die krasse Revolution. Wow, bunte Icons. Und wir haben halt so Zeug schon gemacht und dann war es ganz cool, weil das kennt ihr von Mitbeitabo ja auch, dann kam so diese erste Welle, wo die Leute gesagt haben, Digitalisierung, digitale Transformation. Und wenn man ganz ehrlich ist, waren das einfach scheiße teure IT-Projekte, die daraus gemacht haben, wo halt sich kluge Beratungen einen neuen Claim ausgedacht haben, dass man aus einem IT-Projekt was Strategisches gemacht hat. Strategie ist gleich teurer als klassischer IT, weil IT hat jeder noch so das Menschenbild, einen Entwickler kaufe ich mir irgendwie offshore ein und Austauschware, aber Strategie kann ich mir nicht offshore einkaufen. Ja, also haben sich kluge IT-Läden halt als Strategieberatungen positioniert und ich würde sagen, wir waren da fest Follower. Ja, dass wir das auch gemacht haben, hatten halt den Vorteil, dass wir eine super kleine, agile Organisation waren, ohne da jetzt irgendwelche agilen Manifestos oder sowas verfolgt zu haben, aber weil wir waren halt 20 Leute, super jung, 50% der Zeit programmiert, 50% der Zeit StarCraft gezockt und da kannst du dich halt sehr schnell auf den Markt einstellen. Das haben wir gemacht und haben auch einen guten Job gemacht, haben coole Dinge gemacht, nur halt eben auch gemerkt, dass digitale Transformation damals wie heute sehr oft ein reines Lippenbekenntnis ist. Ja, also immer, wenn es dann halt ans Eingemachte geht und du halt nicht einen Scheißprozess digital umsetzen sollst, ohne ihn zu verändern, sondern mal den Prozess verändern sollst, dann wird es kritisch in so Organisationen. Was uns dazu geführt hat, das war dann so 2011, 2012 meine ich, wo wir gesagt haben, krass, als wir angefangen haben, wollten wir ein Startup gründen und hatten kein Geld, jetzt haben wir ja Geld. Und dann haben wir das gemacht, was der gute deutsche Mittelständler macht und eine R&D-Abteilung gegründet, nur dass bei uns halt B2B-Software-as-a-Service-Startups rauskamen. Wir haben im Prinzip mit unserer Beratungskohle haben wir Startups gebootstrapped und alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Auch da waren wir der gute deutsche Mittelständler. Erstmal Produkte gebaut, bevor wir den Markt gefragt haben, ob er es auch haben möchte. Memo an mich, sehr dumme Idee. Ja, und dann, so haben wir im Prinzip gelernt, noch Produkte zu bauen und haben gelernt, was die praktische Abwandlung des theoretischen Konstrukts unternehmerisches Risikos halt bedeutet. Ja, aber wenn du halt zwar auf der einen Seite einen erfolgreichen Dienstleistungsladen hast, aber halt das ganze Geld, das du verdienst, halt für dumme Ideen wieder rauswirfst, ist das nicht besonders schlaues Unternehmertum. Und dafür haben wir echt relativ lang gebraucht, muss ich sagen. Also wir waren schon sehr lange Zeit in diesem Jugendforscht-Modus unterwegs, dass wir halt rausfinden mussten, sind wir jetzt ein Startup, sind wir jetzt irgendwie Inkubator, sind wir Dienstleistungsunternehmen, sind wir Investor, weil wir so von allem ein bisschen was waren und nichts so richtig. Ja, und da die alte Weisheit stimmt schon, wenn du alles nur mit halber Energie machst, dann ist alles ziemlich scheiße. Also das ist Meckern auf total hohem Niveau oder Jammern auf hohem Niveau. Also uns geht es ja gut, wir sind auch durchgekommen und sowas, aber es hat uns schon viel gekostet. Ja, monetär, emotional, auch von den Leuten her. Wir haben Leute unterwegs verloren. Das war alles teuer, der Weg, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und was wir heute machen, heute ist die Mantro für mich ein Haufen echt cooler Leute, die Bock haben, geile Produkte zu bauen. Und wir haben es halt in der Gruppe, sage ich mal, so ein bisschen aufgesplittet, dass wir gesagt haben, es gibt einen Bereich, da ist es gut für etablierte Unternehmen, auf dieses Wissen, auf diese Erfahrungen, Produkte bauen zuzugreifen, die wir haben, aber in einem klassischen Dienstleistungsmodus, das ist so dieses Horizon 0 und 1 Spielchen im Endeffekt. Ja, also du willst dich selbst digital transformieren, du willst interne Themen haben und da haben wir zwei echte Mantro-Veteranen gefunden, die das Geschäft für uns heute leiten. Das sind Olli und Yannick, die machen das Mantro Product Studio. Das ist ein ganz klares Dienstleistungsmodell, wo man eben auf dieses Produktentwicklungs-Know-how, Geschäftsmodellentwicklungs-Know-how ziemlich holistisch zugreifen kann. Wir haben alle unsere Startups, die häufig Joint Ventures mit etablierten Companies sind. Wir haben auch ein paar VC-finanzierte Startups und genau, was wir gerade machen, wir bauen noch ein Venture-Studio speziell für gewisse Themenbereiche auf. Das erste, was wir haben, ist halt Urban Tech. Und ich fliege heute im Prinzip dort oben rum in der Gruppe und schaue halt, dass die ganzen Fäden irgendwo zusammenlaufen und dass wir vor allem diese unterschiedlichen Erfahrungen, das Know-how und die Verbindungen in die unterschiedlichen Märkte halt irgendwie zusammenbringen und daraus was Neues entstehen lassen. Genau.
Mhm. Ja, sehr spannend. Du hast es gerade auch schon mal angedeutet, also nach meinen Informationen habt ihr auch schon über 25 Unternehmen gegründet. inklusive auch 3 erfolgreichen Exits. Also sehr stark. Ich nehme euch als wirklich ein sehr erfolgreiches, starkes Unternehmen wahr. Jetzt weiß ich aber auch als Unternehmer und Gründer, dass der Weg, und du hast das ja gerade auch schon mal angedeutet, nicht immer so geradlinig ist. Es gibt natürlich die Erfolgserlebnisse, es gibt die Learnings, aber es gibt eben auch die Rückschläge. Mich würde jetzt mal interessieren, was waren sowohl in die positive Richtung, also wirklich so die entscheidenden positiven Hebel, aber auch in die negative Richtung so die Punkte, die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt heute steht?
Ja, ich würde sogar sagen, dass du hast die Exits angesprochen. Das waren meines Erachtens die frustrierendsten Erlebnisse, die wir hatten, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das ist auch so ein Fehlglaube, wenn du diese ganze Startup-Literatur, wenn du dann halt irgendwie die einschlägigen Portale oder sowas anschaust, da hörst du von Riesenfinanzierungsrunden, hörst irgendwie toller Exit und sowas. Aber wenn du dir mal halt unterm Strich anschaust, was übrig geblieben ist. Ja, und wenn du dir anschaust, wie viel Energie verbrannt wurde und wie oft du nicht das Beste aus dem einzelnen Thema rausholen konntest, dann frustriert dich das und dann motiviert dich das aber auch, am System weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was, wenn du so positive und negative Erlebnisse bei uns hinschimmst, ganz ehrlich, alles, was wir gestartet haben, haben wir am Markt gebracht. Unsere Quote ist bedenklich gut. Ja, das heißt aber nicht, dass es immer kluge Entscheidungen waren, es so lange zu treiben und so stur zu sein, um es bis zu diesem Punkt zu bringen. Ja, das und das, was ich vorher schon so ein bisschen meinte, wo wir nicht Fisch, nicht Fleisch waren, in welcher Rolle wir jetzt eigentlich sind. Also sind wir jetzt diese Gründertypen, sind wir die Investoren? Ja, also unser Gründerspirit, sage ich, hat immer gesagt, kämpf für das Thema weiter. Aus einem Investorenblick hätten wir es öfter früher abschießen müssen und deswegen blicke ich auch so ein bisschen skeptisch auf unsere eigene Gründungsquote oder Erfolgsquote zurück. Ne? Andererseits, wenn ich auf die gleiche Erfolgsquote schaue, sage ich mir, es ist schon geil, so stur zu sein. Es ist schon geil, auch irgendwie die Power zu haben, zu sagen, halt mal eine dumme Investmententscheidung zu treffen und dieses Ding trotzdem rauszubringen. Das ist ja auch irgendwo Unternehmertum. Das ist sturer sein als die anderen. Ja, das ist dieser berühmte Spruch, ja, alles geht nur bis dahin, bis es mal einer gemacht hat. Ja, ja. Und dann, und da finde ich, was uns ehrlich gesagt ausmacht oder worauf ich am meisten stolz bin, ist das, dass wir nie mit unserem eigenen System und unserem eigenen Modell zufrieden waren. Also das Beste, was die Exits oder mal dann einfach so ein Batzen Geld auf dem Konto erreicht hat, war, dass vor allem Markus, Ben und ich mit so ein paar Vertrauten noch, die wir haben, uns quasi dann jedes Mal zurückgezogen haben und so gesagt haben, okay, wie ändern wir es jetzt im Grundsatz? Nicht stillstehen dabei, weil du halt immer merkst, okay, wir haben es doch zu einem guten Level gebracht, der Deal ist okay, ja, du schaust isoliert da drauf, aber du sagst dann einfach auch so, hey, eigentlich hätte man da mehr rausholen müssen. Eigentlich hätte mehr drin sein müssen. Ja, und wir suchen halt grundsätzlich immer den Bug irgendwie bei unserem System. Und das ist das, was zum Schluss tierisch Spaß macht, eben genau diese Grundmauern immer wieder einzureißen und zu sagen, ja, war super bis hierhin, jetzt machen wir es doch einfach komplett anders. Und das, wie gesagt, wo aus Misserfolg irgendwie der eigentliche Erfolg wird. Und auch da, Misserfolg ist ziemlich relativ dabei, muss man sagen.
Ja, finde ich sehr gut und sehr spannend und ist auch so übergreifend für mich ein Thema, was erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen ausmacht, was mir immer wieder auffällt, einfach nicht zufrieden zu sein, sich immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu überlegen, wie komme ich aufs nächste Level, wie schaffe ich es da weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Von daher sehr, sehr guter und wichtiger Punkt.
Wenn ich da kurz einen Einhalt darf, ich weiß nicht, ob es Unzufriedenheit ist. Ehrlich gesagt, also nicht mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, weil ganz ehrlich, auch wir haben uns dumm und dämlich gefeiert mit allem, was uns irgendwie in die Hände gekommen ist, ja, bei den Exes. Also ich weiß nicht, ob der Antrieb Unzufriedenheit ist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube irgendwie der Antrieb ist, dass du sagst, es ist cool. In dem Kontext, in dem wir unterwegs waren, war das eine echt, echt starke Leistung. Ich bin super stolz auf das, was wir bis hierher auch gemacht haben. Ja, und ich stehe auch total auf diese Sturheit, die wir irgendwie haben. Ich denke mir halt irgendwie nur so, es geht halt noch mehr. Es ist dieser eine Schritt mehr. Und das ist, beim Fußball sagen sie mittlerweile seit ein paar Jahren immer, es ist diese Gier irgendwie, die da steckt. Ja? Und so ähnlich fühle ich mich tatsächlich auch. Also ich hab echt einfach, ich denke mir, ja, ist cool. Ich glaube auch, wir haben alles reingeworfen mit den Mitteln, die wir zu dem Zeitpunkt hatten und mit dem Know-how. Also klar wäre ich jetzt schlauer, wenn ich mir anschaue, was ich allein über Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Markt und sowas gelernt hätte. Wenn ich das vor 10 Jahren gewusst hätte, hätte ich heute den Heiligen Gral. Habe ich halt nicht. Ja, musste ich halt lernen. Hat irgendwie dazugehört. Mussten wir als Organisation lernen. Bin ich deswegen unzufrieden mit dem, was wir gemacht haben? Nein. Glaube ich, es geht noch mehr? Ja. Ja, und habe ich Bock, jetzt mit irgendwie Ende 30 da zu sitzen und zu sagen, ja, jetzt habe ich einen Stand, jetzt bin ich Experte für schwachsinnige Joint Ventures mit Corporates. Wow, krass. Ja, macht mich das glücklich? Nein. Ja, also ich glaube, ich will wie jeder, ich will weniger arbeiten und mehr Kohle haben. Und die Frage ist, wie verändere ich das System so, dass das funktioniert? Wie bin ich attraktiver für coole Leute am Markt, dass die in unserem Ökosystem in diesem Kontext halt arbeiten wollen und ihre Power dort einbringen. Ja, und dieses Streben nach mehr, diese Gier nach mehr, finde ich irgendwie, vielleicht ist es auch nur Wortklauberei, aber ich finde es positiver aufgeladen als dieses Thema Unzufriedenheit, weil das ist irgendwie so, das gibt dir immer so das Gefühl, du musst aus der Pfütze voller Dreck aufstehen. Das ist es nicht. Ja, das ist wirklich Leiden auf höchstem Niveau.
Verstehe. Aber eben so dieser Punkt, sich bewusst zu sein, dass man nie ankommt, dass man immer weitermachen möchte, genau. Dass man irgendwo immer so, wie du sagst, gierig aufs nächste Level ist. Und das ist sehr, sehr stark, finde ich sehr gut. Du hast vorhin auch mal einen Punkt angesprochen, den ich auch kenne und mit dem ich mich auch gut identifizieren kann oder wir uns als Beitab auch gut identifizieren können. Du hast gesagt, ihr habt sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was ihr eigentlich seid. Und das ist bei uns auch ähnlich, also ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, und es ist ja auch tatsächlich gar nicht so einfach. Wie habt ihr euch gefunden oder gab es irgendwie entscheidende Punkte, die euch dann geholfen haben zu verstehen, was ihr seid?
Auch da muss man sagen, also ich glaube, ich habe mittlerweile ein relativ gutes Gefühl, der Korridor wird enger. Ja, also das, die finale Antwort drauf zu geben, ist wahrscheinlich schwer bis unmöglich. Ja, lass mich mal andersrum beantworten. Also was für uns ein Schritt war, der schon immer ziemlich stark in uns drin war, aber wir ihn nie so 100% konsequent durchgeführt haben, war dieses Abgeben von Verantwortung, speziell von uns dreien, von Markus, Ben und mir. Das war so ein Thema, also das haben wir immer gemacht. Ja. Wir haben immer, wenn wir Leute da hatten, die Verantwortung im Laden übernommen haben, die haben jegliche Freiheit gehabt, die durften machen, was wir wollen. Wir haben enormes Vertrauen in unsere Leute gehabt. Wir haben auch früh andere Leute zu Geschäftsführern in den Beteiligungen gemacht und sowas. Das war nie so das Problem. Aber was schon so ein Thema war, die Realität hat uns immer sehr schnell wieder ins operative Geschäft reingezogen. Ja, du hast immer wieder so diesen Punkt gehabt und natürlich, das hat mich sehr oft wirklich getroffen als Person. Ich habe halt wahnsinnig viel diese Beziehungsebene zu unseren Investoren und Partnern halt immer gespielt. Ja, und das heißt natürlich immer, wenn mal irgendwie ein kleiner Pups nicht gut funktioniert hat, warst du dann wieder sofort operativ drin. Ja, und das war sicherlich das, was uns am meisten gehindert hat, auf diesem Weg uns halt irgendwie weiterzuentwickeln. Also immer wieder, du bist 2 Schritte nach vorne gegangen, aber dann hat dich wieder so eine Kraft nach hinten gezogen und wieder rein ins operative Einzelthema reingetan. Dann kannst du kein Portfolio managen. Das ist einfach dumm. Ja, also das steht auch in jedem BWL-Lehrbuch seit 200 Jahren, aber trotzdem, die Realität sieht halt gerade in so einem personenbezogenen Geschäft wie Innovation halt, da sieht die Welt halt ein bisschen anders aus, weil Innovation wird halt von Menschen gemacht und wenn du derjenige bist, der die Beziehung zu deinen Partnern halt irgendwie aufbaut, wo das auch irgendwie das Vertrauen darauf passiert, dass man sich kennengelernt hat, dass man eine Idee gemeinsam entwickelt hat, das ist nur natürlich und menschlich, dass du immer wieder reingezogen wirst als Person. Ja, und das ist sicherlich der größte Evolutionsschritt zu sagen, hey, wir müssen mal auf uns selbst ein bisschen anders schauen. Wir müssen eigentlich mehr mehr Angebote für Leute machen, zu sagen, schau mal, wir haben hier eine relativ geile Infrastruktur. Wir haben Power, wir haben Erfahrung, wir haben auch Kapital, wir sind heute an dem Punkt, dass wir sehr, sehr viel möglich machen können, wenn du die Person bist, die Bock auf so eine Infrastruktur hat. Ja, und ich habe gelernt, mit der Haltung sind wir zum Schluss für alle attraktiver. Also dann bist du für alle da, also eher dieses Enablen, und das hast du vielleicht gesehen, wir haben jetzt seit 2-3 Monaten auch marketingtechnisch, haben wir uns da auch neu aufgestellt und das reingetun, dieses Supercharge-Erfindergeist. Ja, das war ein ziemlich langer Prozess bei uns, da haben wir uns auch jemanden geholt, der unser CMO jetzt ist, Marc, und dessen Kernaufgabe für 6 Monate war, uns selbst in den Arsch zu treten und zu sagen und zu hinterfragen, was wollt ihr eigentlich, um genau diesen Prozess zu starten. Also wir haben uns einen externen Impuls geholt, um viele Dinge, die wir schon wussten, zu formalisieren und den Schritt halt endgültig zu gehen. Ja, und diese Wahrnehmung von sich selbst zu sagen, okay, wir sind halt da, eigentlich um den Supercharger bei vielen anderen reinzuhauen, sei es jetzt in Product Studios, als Dienstleister bei unserem Partner, weil ultimativ die Dinger, die wir bauen, müssen die irgendwann selbst betreiben. Die gehören denen. Ja, also das ist nicht unser Job für alle Ewigkeit, da halt irgendwie der Haus- und Hofdienstleister zu sein, sondern nein, ihr müsst ein internes Team finden. Wir helfen euch auch beim Team finden, also eine Organisation zu bauen. Alles cool, aber das ist euers. Ja. Und bei den Startups halt eher so zu sagen, hey, wir müssen diese Teams und diese Geschäftsmodelle halt, wir müssen da echt den Brandbeschleuniger rein, wir müssen den Supercharger reinhauen. Und das waren so ganz viele kleine Schritte, die dazu geführt haben, also zu sagen, hey, okay, welche Rolle spielen wir denn so in dem Spiel? Ja, was können wir denn sein? Und dann, ehrlich gesagt, das ist die größte Antwort war, sich selbst zurückzunehmen und auch einfach zu merken, so wichtig bist du für den Prozess eigentlich gar nicht. Als Person und als Company.
Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die Beitabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter beitabo.de oder schreib uns eine Mail an info@beitabo.de. Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge.
Was dann natürlich auch sehr wichtig ist, ist gute Leute einfach zu haben. Das hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass ihr da scheinbar auch immer wieder sehr, sehr gute Leute ins Unternehmen geholt habt, die halt entsprechend dann auch gewisse Themen abgebildet haben, sodass man auch die Möglichkeit hat, sich als Unternehmer zurückzunehmen, loszulassen, zu vertrauen. Ich glaube, auch aus eigener Erfahrung, das ist sicherlich auch eine der schwierigsten Aufgaben für Gründer und Unternehmer, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal los, ich vertraue den Leuten, ich kümmere mich jetzt eben um die nächst strategischere Ebene, ich schaue von oben drauf. Das ist tatsächlich gar nicht immer so einfach, vor allem wenn, wie du es gerade gesagt hast, man eben dann durch gewisse Wendungen auch immer wieder ins Operative zurückgerissen wird. Aber lass uns doch gerne mal noch so ein bisschen mehr auf deine Rolle als Unternehmer eingehen, weil das finde ich auch immer sehr spannend, weil es ist was... Es gibt es nicht zweimal in gleicher Ausführung, meiner Meinung nach. Also man spricht mit 10 Unternehmern oder Unternehmerinnen und merkt, es ist 10-mal eine unterschiedliche Unternehmerrolle. Was würdest du denn sagen, macht deine Unternehmerrolle aus? Vielleicht auch die Frage, was sind so die Dinge, für die du wirklich eine absolute Passion hast?
Also ich finde tatsächlich von dem Thema, das wir vorhatten, zu der Frage ist eine super Überleitung, weil also ich meine, ich habe einen massiven Vorteil auch in meiner als Rolle und als Unternehmer. Ich bin halt nie alleine Unternehmer. Weißt du, ich habe Markus und Ben, die nicht nur meine Mitgründer sind. Wir sind seit 20 Jahren echt richtig, richtig gut befreundet. Ja, und wir haben irgendwann mal die eine Regel aufgestellt, dass was wir machen, machen wir halt zusammen. Ja, also es ist unsere Investments tätigen wir gemeinsam, unsere Altersvorsorge machen wir gemeinsam. Ja, das ist so ein, und das nimmt schon mal krass viel Druck von einem, das muss man natürlich sagen, ja, weil du bist halt nie allein, auch in den größten Problemen, in der größten Depression, wenn du, und das hatten wir natürlich auch schon, dass wir waren schon nah dran an der Insolvenz des Themas und sonst was, ja, und dann du merkst halt, wie stark sowas ist, wenn du selbst dann halt in dieser Dreierbande zusammensitzt, ja, und halt einfach, also du hast diese eine Situation nicht der Schuldzuweisung, die hatten wir noch nie in den 20 Jahren, und das ist natürlich erstmal so ein Fundament, was die Unternehmerrolle sehr, sehr stark beeinflusst, würde ich erstmal sagen. Ja, du hast irgendwie dieses Urvertrauen. Das ist ein bisschen so wie im Elternhaus. Ja, also du hast irgendwie, du weißt halt irgendwie, egal welchen Schrott du machen kannst, da gibt es halt irgendwie ein paar Leute, die helfen dir da schon raus. Das macht nicht immer Spaß, da zu Hause Bescheid zu sagen, was du gerade verbockt hast, aber manche Sachen werden halt erstmal nicht in grundsätzliche Abrede gestellt. Ja, und das ist erstmal gut. Für mich als Person, ich glaube, ich gehe mit dem festen Glauben durch die Welt, dass quasi jeder, den ich treffe, irgendwas besser kann als ich. Also ich glaube nur gleichzeitig, ich, und das überträgt sich auch auf die Mantro, wir sind ziemlich gut darin, das Beste aus den einzelnen Leuten rauszuholen und halt irgendwie einen Weg aufzuzeigen und halt irgendwie in so ein Nest zu bauen, zu sagen, hey, hier kannst du echt richtig geilen Scheiß machen, hier ist es gut. Und ich finde es immer faszinierend, wie wenig Leute dafür eigentlich geeignet sind und wie wenig Leute das haben wollen. Mhm. Ja, aber das weißt du vorher nie. Du hast keine Ahnung, wo du diese Leute findest, die halt wirklich drauf Bock haben, diesen einen Schritt auch zu gehen. Die halt wirklich sagen, okay, ich will irgendwie selbst auch den nächsten Schritt machen. Das hört sich immer total gut an und das ist echt schlimmer geworden, seitdem es die ganzen Entrepreneurship-Unis und sonst was gibt. Ja, also da steht jetzt halt im Lehrbuch drin, wie du Unternehmer wirst, wirst du nicht. Also kannst du auch knicken. Also das hast du in dir, das muss ein intrinsischer Wunsch sein, halt irgendwie das Beste aus dir rauszuholen. Wenn du das halt irgendwie spürst, ich glaube, dann bist du bei so jemandem wie mir und bei der Mantro halt irgendwie richtig. Weil ich habe halt keine Lust mehr, mit Arschlöchern zu arbeiten. Ja, und der Sensor ist gut geworden dafür. Mhm. Und wenn du da gleichzeitig halt irgendwie Leute drumherum hast, dann kannst du halt echt Gas geben. Und das ist cool. Ja, und ich glaube, da kommt der Teil raus, der mir am meisten Spaß macht. Ich habe keine Lust, besser zu sein als die Leute, mit denen ich arbeite. Um das geht's gar nicht. Ja, ich freue mich aber tierisch, wenn wir es geschafft haben, für uns ein Zielsystem zu bauen, ja, und das meine ich gar nicht so akademisch, wie es klingt, aber ein System für uns zu bauen, wo das Optimum, was wir erreichen können, für uns alle in diesem Pool das gleiche ist, in der Konstellation. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Dinge. Wollen wir ein Startup auf Exit trimmen? Wollen wir maximalen Unternehmenswert machen? Ja? Wollen wir wie im Product Studio halt echt wachsen und geile Projekte machen? Das sind komplett gegensätzliche Skalierungspläne, die drin sind. Ja. Beide finde ich äquivalent geil, weil beides ist unternehmerisches Wachstum, beides schafft Wert, ja, beides bringt irgendwie was, ja, und beides gibt Leuten Arbeit zum Schluss. Ja. Und das ist geil, das ist cool. Und in dem Beratungsteil, da sind halt andere Leute unterwegs als die, mit denen wir ein Unternehmen gründen oder mit denen wir halt das Venture-Studio aufsetzen und die halt auf Equity-Value schielen und so. Ja, das ist was anderes. Und da, das ist das, wo ich glaube, für mich, da bin ich irgendwie angekommen. Ich habe Bock, da Facilitator zu sein und Beschleuniger zu sein. Ja, und halt irgendwie dieses Spielchen zu spielen, was ich so schon immer gemacht habe. Schon in unseren frühen Beratungszeiten gab es halt eine Regel, der Einzige, der meine Mitarbeiter anscheißt, bin ich. Wenn jemand ein Problem hat, darf er mich anrufen. Das hat schon 90% der Probleme gelöst. Ja, weil es halt unlustiger, mit jemandem zu streiten, der GF auf der Visitenkarte stehen hat. Und es ist schon maximal unlustig, mit mir zu streiten. Mhm. Und diesen Druck von den Leuten auch irgendwie zu nehmen, zu sagen, okay, du hast da halt irgendwie die Firewall. Ja, ich darf was ausprobieren, ich darf irgendwie mutig sein, weil wenn es großen Stress gibt, dann kommt halt der Typ auch nochmal rein und fängt auch schon einiges ab. Ja, also ich muss nicht gleich bei jeder Aktion damit rechnen, enthauptet zu werden. Das ist, glaube ich, ein super Wert, wo ich viel aushalte, wo ich auch gut gegenfeuern kann und wo ich halt irgendwie sage, für die Sache macht es da überhaupt keinen Stress, mich da irgendwie ins Feuer zu werfen. Und das ist cool und das macht mir Spaß. Mhm. Da gehe ich auch nicht mit einer Depression nach Hause, wenn das irgendwie öfter passiert.
Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ist ja auch immer wieder ein Thema, was Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, halt die schwierigen Phasen, die Probleme, mit denen man täglich konfrontiert wird. Was sind so deine Strategien, mit sowas umzugehen? Also wie bekommst du es hin, das vielleicht auch nicht immer mit nach Hause zu nehmen und mit gerade so Rückschlägen und schwierigen Situationen, die ja als Unternehmer und Unternehmerin manchmal wirklich sehr, sehr gravierend sein können, damit umzugehen?
Also jeder, der sagt, er nimmt es nicht mit nach Hause, lügt, glaube ich einfach, ja, weil also du bist ja dein Unternehmen, das ist eine 1-zu-1-Beziehung, das ist nicht mal eine 1-zu-1-Beziehung, das ist eine Symbiose, ja, also du bist, ja. Dieses Unternehmen bist du, also jeder, der sagt, er nimmt das nicht mit, stimmt nicht. Ich glaube natürlich, ich hab 4 Kinder, die sind, ich würde auch sagen, also bei der Kleinen weiß ich noch nicht, die ist erst 4 Monate alt, aber die Größeren, die haben jetzt kein Problem mit ihrer Empathie. Die spüren natürlich, wenn ich anwesend bin oder wenn ich nicht anwesend bin. Ja, und hey, ich würde das auch total gern besser machen, als ich es tue. Ja, dass ich irgendwie sage, okay, jetzt kommst du nach Hause und da bist du voll fokussiert. Nein, bin ich nicht. Nein, es beschäftigt mich. Nein, ich liege dann da und tu was. Ja, bei mir, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass ein normaler Mensch in den Situationen, in denen ich war, hätte schon wahrscheinlich 20 Burnouts gehabt. Ich bin zum Glück, wirklich zum Glück nicht so veranlagt, dass Sachen mich zu stark runterziehen. An der Stelle. Ja, also die machen mich manchmal kurz ein bisschen wahnsinnig. Ich muss auch auf mein Cholesterin aufpassen und bei manchen Sachen bin ich halt keine 25 mehr, das merke ich auch. Mhm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest daran, dass eine Eigenschaft, die sehr, sehr viele Unternehmer eint, ich habe das auch mal in irgendeinem Blogpost vor 10 Jahren oder so, habe ich das Founders Gene genannt. Ja, dass du halt irgendwie sagst, der Punkt ist eigentlich, ein Rückschlag in irgendeiner Form, ja, setzt eigentlich Energie frei, um es besser zu machen. Eigentlich, also weil du kannst nicht verlieren. Also ich kann echt nicht verlieren. Ich kann das nicht. Ich kann jemanden eine Schlacht geben, ja, aber ich kann nicht den Krieg verlieren. Das hört auch nicht auf. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das setzt wiederum Energie frei, dann zu sagen, okay, jetzt lass uns das dann machen. Vielleicht auch diese Gier, von der wir vorher schon gesprochen haben, im Positiven und Negativen, sagen, okay, was müssen wir denn jetzt tun? Ja, wie ist der spieletheoretische Ansatz dahinter, da jetzt halt irgendwie weiterzumachen? Ja, wie verbessern wir unsere Position gerade irgendwie dabei? Und nein, es lässt mich nicht los. Es ist nicht so, dass ich aufhöre, dran zu denken, wenn ich irgendwie aus dem Büro rausgehe oder so. Ja, also das ist nicht so. Ich versuche natürlich irgendwie da zu sein, aber hey, nimm's mit. Das ist ja auch das, auf was die sich alle eingelassen haben. Ja, also das gehört ja auch irgendwie zu einem dazu, dass man so drauf ist und dass man halt irgendwie sagt, okay, das bin halt auch ich. Und gleichzeitig würde ich niemals sagen, ich zieh meine ganze Familie in die Firmensachen mit rein. Ja, es ist irgendwo mein Problem. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich alle um mich in meinem Umfeld mit runterziehe und irgendwie sage, ich habe gerade schlechte Laune. Das tue ich jetzt nicht, aber muss man halt irgendwie auch mal kurz akzeptieren, dass Papa vielleicht mal kurz im Wald spazieren geht und irgendwie einen Baum anschreit und dann grinsend zurückkommt, weil er gerade eine Idee hatte und sich diabolisch lachend in seine neue Strategie stürzt. Ja.
Sehr cool, sehr cool, ja, ja.
Aber falls da draußen jemand ist, der einen total guten Coping-Mechanismus hat und sagt, wie er um 16 Uhr nach Hause geht und nicht mehr an die Firma denkt, die er aufgebaut hat über 20 Jahre, Das würde mich hardcore interessieren. Ja, weil die Synapse habe ich in meinem Kopf noch nicht gefunden.
Ja, würde ich mich direkt anschließen. Ich habe leider auch noch keinen Weg gefunden. Also,
ich weiß nicht, wie es dir geht. Diese ganzen Coaching-Strategien, zum Coaching können wir eine ganz eigene Folge machen dazu. Aber ich habe immer so das Gefühl, das erzählen dir nie Leute, die den Scheiß, nur Leute, die den Scheiß nie erlebt haben. Ja. Das will ich mal so. Letztes Jahr, als ich wieder mal mit einer lustigen Insolvenz in einer der Tochterfirmen rumtun hatte, wir sind gerade hier ins neue Haus gezogen, irgendwie meine Frau frisch schwanger mit Kind Nummer 4. Und ich so, jetzt kannst du lustig eine Insolvenz verwalten und das wird teuer, ja. Und dann sagst du so, Also den möchte ich halt irgendwie sehen, den oder die, die da nach Hause geht und sagt, ach nein, das ist jetzt nur ein Problem für die Zielstadtstraße 19, das werde ich zu Hause. Zu Hause ist es überhaupt nicht in meinem Kopf.
Ja. Nee, hast du vollkommen recht. Also das ist, wirkt wie ein Ding der Unmöglichkeit, da die Sachen dann
irgendwie... Oder es ist ein Krankheitsbild und nennt sich Schizophrenie.
Oder also, so. Dann,
das könnte natürlich auch sein. Vielleicht, also Autismus ist ja manchmal auch nicht so schlimm nur nachteilig. Vielleicht ist Schizophrenie in dem Fall auch nicht so kaputt.
Ja, das stimmt. Ja, so eine Unternehmerschizophrenie, das wäre tatsächlich vielleicht nicht...
Oh, das wäre super. oder Amnesie, wenn du rausgehst. Ja, das wäre gut.
Unternehmeramnesie, Unternehmerkrankheitsbilder, ja. Tatsächlich, manchmal wäre es von Vorteil, in der Tat.
Ach, ich weiß nicht, also ich finde, das macht es ja aus.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja.
Weil auf der anderen Seite, wann ist dir mal langweilig? Mir war in meinem ganzen Leben, seitdem ich mich erinnern kann, ich kann mich nicht erinnern, wann mir langweilig war.
Ja, geht mir ähnlich, das stimmt. Ja.
Also, und dann siehst du halt irgendwie Leute, die dann da sitzen und sagen, ich sitze schon wieder den ganzen Sonntag zu Hause. Das wird mir nie passieren. Also wenn ich nicht so eine Arbeit zu tun habe, dann bastel ich was am Haus rum oder renn mit den Kindern durch den Wald oder sowas. Also ich finde das so, ich kenne das Gefühl von Langeweile nicht.
Verstehe.
Und selbst wenn ich Binge-Watching bei Netflix mache, lese ich nebenbei ein Buch oder Blogposts. Also das ist so, das ist eigentlich krass.
Ja, cool. Wahnsinn. Ja, das ist vielleicht auch so dieses Gestaltungsgehen, könnte man es vielleicht auch ein bisschen nennen. Also ich habe jetzt mal von dem, was du so gesagt hast, so ein bisschen abgeleitet, dass das, was dich antreibt, ist, sinnvolle Ökosysteme zu schaffen. Im persönlichen wie auch im Unternehmerkontext. Kann man das so sagen?
Wow. Ich fühle mich psychoanalysiert. Ja, also ich finde natürlich immer, dass das Thema sinnvoll ist, sehr stark im Auge des Betrachters. Also das ist ein, deswegen zögere ich so ein bisschen. Also ja, ich habe echt Bock, was zu bewegen. Also ganz ehrlich, ja, also ich habe echt Bock, dass da was rauskommt dabei. Meine Vorstellung von der Zukunft ist nicht, dass wir irgendwie eine Familiendynastie aufbauen und unsere nachfolgenden Generationen die Mantro-Gruppe weiterentwickeln oder sonst was. Die sollen am besten das Gleiche machen wie ich. Die sollen das machen, sondern sie sollen einen ähnlichen Weg gehen. Sie sollen halt das machen, worauf sie Bock haben. Das wünsche ich mir für meine Kinder, ganz ehrlich. Ja, und wenn ich da irgendjemanden davon, ich habe die Chancen erhöhen sich ja mit mehr Kindern, ja, dass ich einen von denen oder mehreren irgendwie helfen kann, diesen Weg zu gehen. Hey, geil, super. Ja, und ansonsten, Ökosysteme sind das Natürlichste der Welt. Jede Gesellschaft ist ein Ökosystem. Was also, was in dieser ganzen Literatur zum Thema Ökosystemen und sonst was sehr, sehr oft vergessen wird, ist, jedes System braucht sein Geschäftsmodell und seinen Zweck. Und dass sehr, sehr viele, die sich darauf konzentrieren, Ökosysteme zu bauen, ergötzen sich daran, das Ökosystem erschaffen zu haben, aber vergessen irgendwie, was der Sinn dahinter ist. Und jedes erfolgreiche Business-Ökosystem ist erstmal nur vertikale oder horizontale Wertschöpfungsintegration. Und das ist auch kein neues betriebswirtschaftliches Konzept. Also das gibt es schon ziemlich lang. Ja, es ist halt nur auch wie bei allem grundsätzlich Transparenz, Geschwindigkeit des Markts und sonst was, Geschwindigkeit der Veränderung fordert ein anderes Herangehen an dieses Thema. Ja, und Deswegen, grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich versuche, Systeme zu bauen, die klare und einfache Zielstrukturen mit mehreren Beteiligten haben. Mhm. Und ja, natürlich, wenn du so drauf bist, wenn du das machst, machst du das auch im Privatleben. Ja, du versuchst natürlich Wertekonstrukte irgendwie zu bauen, wo du sagst, hey, hier arbeiten wir zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin. Die Ziele sind natürlich einfach abstrakter, glaube ich, dabei. Ja, weil also es ist nicht so, als hätte ich einen Businessplan für meine Familie gemacht. Wohingegen halt für irgendwelche, wenn ich so ein Studio zusammensetze, wenn ich sage, wir gehen irgendwie stärker in diesen Urban Tech Markt rein und sowas, da steckt natürlich ein Finanzmodell dahinter grundsätzlich. Da steckt ein Business Case, wenn du so willst, dahinter. Ja, der muss im Kopf sein und der muss auch das Handeln treiben. Aber ja, ich glaube fest daran, nichts in der Welt machst du allein. Also selbst wenn du so egoistisch und stur bist oder sonst was, beeinflusst du zumindest immer andere Leute. Insofern, keiner ist hier irgendwie allein in den Systemen, in denen wir uns bewegen. Und du kannst umso erfolgreicher sein, wenn du halt es irgendwie schaffst, die richtigen Leute und Werkzeuge alle irgendwie zusammenzutun und auf ein Ziel einzupendeln. Und das macht allen mehr Spaß. Das gibt allen ein Gefühl der Stärke auch. Ja, und am Ende, und vielleicht schließt sich da der Kreis zueinander, also am Ende stiftet es auch mehr Sinn. Mhm.
Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Passt vielleicht jetzt auch nochmal ganz, ganz gut zu dem Thema, wenn ich schon die Gelegenheit habe, mit jemandem zu sprechen, der schon zig Startups auch mit aufgebaut hat, würde ich gerne tatsächlich da auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen in das ganze Thema. Wie, deiner Erfahrung nach, baut man denn ein erfolgreiches Startup? Also du hast gerade schon mal ein paar Punkte gesagt. Also das erste Mal ist sicherlich ganz, ganz vorteilhaft, wenn das Ganze eben einen Sinn hat, also einen Mehrwert erzeugt für eine existente Zielgruppe. Oder das zweite Thema, was wir vorhin auch schon mal hatten, Thema Product Market Fit. Also man sollte gegebenenfalls mal kurz drüber nachdenken, ob das Produkt vielleicht wirklich vom Markt gebraucht wird, bevor man es entwickelt. Kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor, das Thema. Also ist was man scheinbar immer erstmal lernen muss. Gibt es da noch weitere Punkte, die du als extrem wichtig erachtest oder aus deiner Erfahrung heraus, die einfach so dieser Brandbeschleuniger oder Supercharger, um mal in eurer Corporate Language zu sprechen, sein kann für so ein Startup?
Also vielleicht ein bisschen High-Level gesprochen erstmal. Ich glaube, man muss ziemlich stark unterscheiden zwischen so systemischen Sachen oder Vorgehenssachen und einer Ebene, die ich nicht so leicht greifen kann, vielleicht so eine immaterielle, organische oder sonst was Ebene. Ja, ganz generell, es gibt Techniken, mit denen du Risiken ausschließen kannst. Ja, das ist ja auch das, wo grundsätzlich, wo es sehr viel Literatur dazu gibt, wo gibt es Metriken, wonach entscheide ich mich, was ist ein Entscheidungsweg, um zu definieren, hat ein Produkt in einem gewissen Markt eine echte Chance? Erstmal. Ja, also, und das kann ich mir anschauen. Sind Werkzeuge, die dazu hergehen und sowas. Das ist erstmal alles gut. Da kann ich super viele Risiken ausschließen. Das sollte ich nur immer wissen. Alles, was ich mit Methodik tun kann, ist Risiko ausschließen. Das ist nicht Lösung bauen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, also nur weil ich sage, ich habe irgendwie ein Agile Mindset und ich habe 35 Kunden gefragt in einem Design Sprint, habe ich noch nicht den heiligen Gral gefunden. Mhm. Ja, aber so wird es hier sehr oft in diesem Markt sowohl von Beratungen als auch von Literatur verkauft. Ja, das Einzige, was du tust, ist die Wahrscheinlichkeit eines totalen Desasters zu reduzieren. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, was man sich erstmal sehr, sehr stark in den Kopf zurückholen muss. Ja, und vorher hatte ich schon mal gesagt, also nicht alle Themen, die wir auch erfolgreich in den Markt gebracht haben, waren investitionstechnisch oder betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen. Und genau das meine ich damit. Ja, also eigentlich hätten wir bei den Sachen, die wir so validiert haben, die wir getestet haben, rausfinden müssen, so okay, das ist eigentlich zu hohes Risiko weiterzugehen. Und das, ich glaube, das muss man sich so ein bisschen, das ist diese systemische Seite, die ich meine. Du kannst sehr, sehr viele Risiken ausschließen durch Technik. Den einzigen Teil, den du durch Technik, Methodik und sowas einfach niemals kontrollieren kannst, ist dieser Faktor Mensch. Sowohl auf der Kundenseite, aber auch insbesondere auf deiner Teamseite. Das ist so spannend, weil Innovation wird einfach von Menschen gemacht. Kein Vertrag der Welt kann ein entstehendes Geschäftsmodell irgendwie greifen. Ja, das ist ja auch mit einer der Gründe, warum Corporates die meist die schlechtesten VCs der Welt sind, ja, weil sie versuchen, Szenarien in der Zukunft irgendwie in Verträge zu packen und Komplexität reinzubringen, was du nicht kannst. Ja, also es gibt nur ein Szenario für ein Startup und das ist Erfolg. Alle anderen 99 Szenarien sind Misserfolg. Ja, und das heißt, kümmere dich um den Erfolgsfall. Weil im Misserfolg wollen es alle nur loswerden. Ja, also dann kümmerst du dich sowieso um Resteverwertung. Und das ist so ein, das ist dieser Faktor, wie kriegst du diese Menschen da in die richtige Position, dass sie zuhören. Also ich finde auch ein so ein Thema, und ihr arbeitet ja auch viel mit etablierten Unternehmen, ja, die dann versuchen, systemische Innovationsansätze draufzubauen. Ja, und ich bekenne mich schuldig, ich habe auch diese Systeme mitgebaut. Ja, ich habe auch in Innovationsabteilungen mitgearbeitet und sowas. In dem Kontext, damals hat es sich ziemlich schlau angefühlt, jetzt mein Learning daraus, kill them all. Es wird keinen systemischen Ansatz jemals zur Innovation geben. Es wird systemische Ansätze zur Identifikation von Themen geben. Es gibt systemische Ansätze zur Identifikation von Customer Needs, von meinetwegen auch Lösungsansätzen, ja. Aber die einzige Daseinsberechtigung, ja, für eine Innovation auf dem Markt sind die Leute, die dahinter stehen, dran glauben, und zwar gegen alle Risiken. Ja. Und das sind diese Menschen, die es dann umsetzen. Das heißt, also jeder, der auch in einem Corporate-Umfeld Innovation treiben sollte oder in einem Startup-Umfeld oder sonst irgendwas, sollte sich dazu berufen fühlen, Facilitator dafür zu sein, die richtigen Leute an den richtigen Platz zu bringen. Und jetzt ist es halt so, also die guten VCs, die ich kennengelernt habe, sehen sich so. Tatsächlich, ja, die können analytisch einen Markt anschauen, Risiken ausschließen, kann das funktionieren? Und dann schauen sie sich dahinter die Leute an und sagen, können die diejenigen sein, die das Thema jetzt, die nächsten 18 oder 36 Monate von A nach B bringen? Alles, was danach ist, interessiert mich in dem Moment erstmal gar nicht, weil das wird sich so stark verändern, das wird so stark anders sein. Es geht hier nicht um die Endlos-Journey. Ja, no way. Es geht halt darum, was ist der geilste Weg von A nach B? Und der ist eh schon so schwer zu definieren. Ja, nimm einen Startup-Gründer, der dir genau sagen kann, was in den nächsten 18 Monaten passieren wird. Keiner. Ja, nenn mir einen, also ich meine, mit allem, was gerade in der Welt passiert, nenn mir einen Corporate Strategy Ressortleiter, der dir sagen wird, was in den nächsten 18 Monaten passiert. Scheiße, vor 4 Wochen hat keiner gedacht, dass die Russen in der Ukraine einmarschieren.
Ja.
Ja, und alles ist anders. Alles. Jetzt gerade. Ja, und ich denke, dieses Thema Unsicherheit, das kannst du nicht systemisch lösen, sondern das kannst du nur damit lösen, indem du diesen Faktor Mensch halt irgendwie in den Mittelpunkt rückst, ja, und dieses Dogma aus dem Kopf rausbringt, dass jemand, der sich gut in agilen Methoden auskennt, auch jemand ist, der gut in agilen Produkt entwickeln kann. Das hat nichts damit zu tun. Ja, es ist geil, dieses Fundament zu haben. Es ist gut, sich für Methodik, für Struktur, für Technik zu interessieren. Das ist super wichtig, weil dann bist du automatisch aufgeschlossen für verschiedene Dinge. Ja, aber zum Schluss brauchst du 2, 3 Leute, die sagen, das ist der Scheiß, den ich machen möchte. Das ist exakt das, was ich gerade tun will. Und wenn du das hast, dann hast du eine starke Kombination für ein Startup. Ja, und ich, also da nur auf uns zu schließen, wir sind zum Beispiel nicht die Leute, noch nie in unserem Leben gewesen. Deswegen hat, glaube ich, auch rückwirkend das erste Startup für uns nicht funktioniert, als wir diese Idee hatten. Ja, da ist natürlich so eine Ausrede, dass es keine Gründerunterstützung und sowas gab. Aber Markus, Ben und ich sind absolut keine Single-Case-Typen. Wir sind absolut niemand, der sich auf ein Thema versteift und an nichts anderes mehr denkt. Das können wir nicht. Wir sind alle drei nicht so. Sondern wir sind super gut darin, verschiedene Themen zu sagen, Brücken zu schlagen zwischen den Themen. Wir sind Portfolio-Menschen. Mhm. Ja, deswegen ist die Mantro auch eine Portfolio-Company. Mhm. Weil sie drückt das aus, was die Gründer sind. Ja. Und was natürlich da drin steckt. Ja. Und ansonsten hätten wir vielleicht diese eine Idee damals durchgezogen oder hätten irgendwann mal unterwegs gesagt, hey, wir bleiben bei der Beratung oder wir machen nur dieses eine Startup, weil es uns so toll gefällt. Das machen wir. Mhm. Nee, passt nicht zu uns. Ja, aber dafür brauchst du halt natürlich, wenn du ein Startup erfolgreich machen willst, brauchst du halt genau diese Leute, die sagen, ich will genau das Ding machen.
Ja, ja.
Und an unsere Corporate-Freunde da draußen, weil ich weiß, unsere Zuhörer sind das ja maßgeblich, ja. Mhm. Lass die halt sein. Lass die halt diese Leute sein. Sag nicht 20% der Zeit, wenn in uns bist du im Vertrieb und 20% deiner Zeit darfst du innovativ sein. Wenn ihr das Glück habt, dass da jemand ist, der Bock hat, ein Thema unter eurer Flagge nach vorne zu treiben, Gott, also wirst vielleicht 2% der Menschen in dieser Bevölkerung finden, die sich da irgendwie trauen, das zu tun. Dann lasst sie doch bitte. Und lasst sie auch damit erfolgreich sein, weil nur dann werdet ihr auch damit erfolgreich sein.
Absolut. Absolut. Kann ich nur unterschreiben. Das ist der Scheiß, den ich machen will. Finde ich richtig gut. Genau. Die Energie, die da drin ist, nee, richtig geil. Bringt mich auch noch, bringt mich so ein bisschen zu meiner letzten Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wir sind ja jetzt hier auch im Digital Galaxy Unternehmer Mindset Podcast. Stichwort Unternehmer Mindset. Was sind deiner Meinung nach so unter dem Strich betrachtet Dinge, die das oder ja, Eigenschaften, die jemand mitbringen sollte, der Gründer, Gründerin, Unternehmer, Unternehmerin sein möchte?
Hm. Ich glaube, wir sind da schon an super vielen Sachen natürlich vorbeigekommen jetzt im Gespräch. Ja, das eine ist diese Neugier, also in dem Fall die Neugier, nicht die Gier an sich gerade, zu der kommen wir, glaube ich, auch gleich noch. Aber diese Neugier zu sagen, irgendwie alles um mich herum interessiert mich so irgendwie. Also für mich war damals tatsächlich Markus, mein Mitgründer, war so ein, war für mich da so ein Dosenöffner, muss ich sagen, ja, weil der schon immer so drauf war, dass er super allgemein gebildet war und sich einfach für alles Mögliche interessiert hat. Und es hat mich angesteckt. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie stark sich das entwickelt hätte, wenn du natürlich nicht das Umfeld gehabt hätte, oder wenn ich nicht das Umfeld gehabt hätte. Also ich kann nicht mal mehr in der U-Bahn stehen und mich für die digitale Werbewand oder sowas interessieren und nicht zu gucken, von welcher Firma ist das und wie viel Pixel hat das Teil. Ja, also, und was könnte ein Geschäftsmodell dahinter sein? Weil das kannst du ja super schwer messen, wie viele Leute das dann sehen, wie viele Impressions du rauskriegst oder sowas. Ja. Und ich glaube, so gehst du natürlich irgendwie durch die Welt, diese Neugier, alles ein bisschen zu verstehen, was um dich herum passiert. Das ist erstmal ein super, super krasser Faktor. Dann diese Gier, den Status quo irgendwie zu ändern, wovon wir vorher schon gesprochen haben, zu sagen, ja, es ist halt, ja, vielleicht ist jetzt ganz cool, macht auch Spaß, ja, ich finde es auch super, wie es gerade ist, aber geht halt trotzdem noch geiler. Ja, und was kann ich denn selbst dazu tun? Ja, sich auch pragmatisch zu sein und halt selbst nicht zu schade zu sein, Dinge halt auch mal selbst zu machen. Ja, also das glaube ich auch, das ist super wichtig. Und ansonsten sei offen für andere, lass andere auf deiner Reise halt irgendwie teilhaben. Ja, keiner gewinnt allein. Ja, und auch selbst diese krassen Unternehmerpersönlichkeiten, von denen man immer redet, wenn nun Elon Musk, Jeff Bezos oder sonst was nicht. Ja, das ist hire excellent VPs. Das ist so dieses ja, natürlich stehen die vorne, natürlich erzählen die Geschichte, natürlich sind das irgendwie krasse Persönlichkeiten, die sicher mega viel bewegt haben. Aber ich meine, Amazon hat 750.000 Mitarbeiter oder sowas. Ja, das ist nie so, dass die alle jeden Tag in der Früh bei Jeff anrufen und fragen, was sie heute tun sollen. Da sind in der Kette wahnsinnig viele richtig geile Leute, ja, die richtig Ahnung haben von diesem Thema. Und ich glaube, das geht schon richtig früh bei Gründern los. Ich weiß nicht, ob es Mitgründer sein müssen, ob es Mentoren sein müssen. Das finde ich alles gar nicht so krass dogmatisch. Aber einfach lass Leute an dich ran. Ja, sei dabei, saug Wissen auf. Versuch da einfach auch diese Offenheit zu haben, zu sagen, hey, ich schmeiß alles rein, was ich habe. Was schmeißt du rein? Ja, und das ist vielleicht das Learning, das wusste ich nicht, als ich jung war. Aber das mache ich jetzt mittlerweile in unserem Kulturkreis sind wir es nicht gewohnt, transparent zu sein und unsere eigenen Ziele zu formulieren. Das wird uns in Uni, in jeder bürokratischen Struktur wird uns das ausgetrieben. Ja? Wenn du einfach Leute fragst, auch bei unseren Joint Venture Partnern oder irgendwie bei Kunden so, was willst du? Was ist dein Ziel dieser Zusammenarbeit? Tun sich maximal viele Leute extrem schwer damit, das zu formulieren. Und ich gehe halt in keine Partnerschaft mehr rein, wenn ich nicht, also egal, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es ein Investor, ein Joint Venture Partner, whatever ist, ich gehe nicht mehr rein, bevor wir die Frage nicht geklärt haben. Leg auf den Tisch, weiß, was du, du sollst natürlich selbst wissen, was du willst und auch in geraden Sätzen formulieren können. Ja, das sollte keine akademische Abhandlung über die Verbesserung der Weltgeschichte sein, sondern was möchtest du erreichen von dieser Partnerschaft? Und dann bist du wieder bei diesem Ökosystem-Zielsystem halt irgendwie. Ja, wenn du es nicht hinkriegst, das auf 3 Sätze runterzubrechen, dann ist es wahrscheinlich ein scheiß System. Weil dann ist wahrscheinlich ganz viel Hidden Agenda, ganz viel irgendwie Dinge, über die nicht gesprochen wurde. Also wenn das ultimative Ziel nicht klar ist, wenn du nicht selbst weißt, wo du hin willst, ja, wenn du als Gründer nicht weißt, okay, ich hack jetzt 8 Jahre rein, um den Scheiß für 1 Milliarde zu verkaufen, ja, das ist ein echtes Ziel. Ja, es kann aber auch sein, du bist ein Gründer und sagst, ich will echt ein richtig, richtig großes Unternehmen bauen. Mein persönlicher Exit oder sowas ist mir nicht so richtig, aber ich will noch da sein. Ich will sehen, wenn der 1000. Mitarbeiter seinen Ausweis kriegt. Das ist ein geiles Ziel, aber sei dir mal selbst im Klaren darüber, was du erreichen willst. Leb nicht in den Tag rein und sag, ich bin nur super hier, weil ich gründe total gern und ESG ist auch wichtig und ich arbeite gern mit Menschen. Ja, also das ist halt scheiße, das bringt dich auch nicht voran. Hab ein Ziel.
Ja, nee, finde ich super. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auch eigentlich ein einfacher Punkt. Hab ein klares Ziel. Aber irgendwie doch auch nicht so einfach oft.
Ja, das wäre einfach. Das wäre einfach, wenn die Leute in der Gesamtheit ein gesundes Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdbild hätten.
Ja, ja.
Aber das wird dir halt echt hart gar nicht beigebracht.
Das stimmt. Das
ist also wirklich, ich meine, schau dir Schule, Uni, sonst was an.
Ja, absolut.
Wo wird dir echt beigebracht, zu reflektieren und halt zu sagen, okay, was sind deine Stärken, was sind deine echte Rolle da drin und was. Das spürst du. Ja. Also, weil wenn du halt nicht, also wenn du hier stehst und alles und du waberst die ganze Zeit um dich selbst rum, wie willst du dein Ziel formulieren?
Ja, ja, stimmt. Schwierig.
Ja. Und heute, wenn du ein bisschen durchschnittlich intelligent bist, ist der Arbeitsmarkt dann einfach so, dass du ja trotzdem ein Zuhause findest. Also es ist ja nicht so, dass du gerade ein krasses Problem damit hättest. Irgendwie halbwegs ein Einkommen oder sonst was. Und klar, du gehst vielleicht nicht durch die Decke oder so. Ja, aber grundsätzlich kommst du heutzutage bei uns relativ gut durchs Leben, selbst wenn du keine Ahnung hast, wer du eigentlich selbst bist.
Das stimmt, ja, absolut.
Ja, und das ist, glaube ich, was wo es hilft, diesen Weg zu bestreiten, um mit sich selbst irgendwie klarzukommen und halt irgendwie auch seine Stärken und Schwächen zu kennen, wenn du mal versuchst, für dich selbst ein Ziel zu formulieren.
Ja,
was willst absolut. Du eigentlich? Und Hashtag kann dir keiner dabei helfen, Hashtag no coaches. musst du halt selbst machen. Ja, ist wie ein gutes Produkt. Jetzt formulier dein Ziel, check am Markt ab, ob das jemand brauchen kann, was dein Ziel ist. Und wenn es ein scheiß Ziel ist, dann such dir ein neues.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ich merk schon, Coaches Liebste.
Es gibt ein paar richtig, richtig gute.
Ja, bestimmt, ja. Ja. Ja, müssen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Genauso wie über das Bildungssystem, was du gerade auch angesprochen hast. Ich glaube, da muss man dringend auch mal ansetzen. Ja, aber Manni, ich danke dir mega für den Input. Ich habe mir hier mal wieder unglaublich viel mitgeschrieben. Echt cool. Viel mitgenommen. Ja, lass gerne eine Fortsetzung machen über ein spezifisches anderes Thema, ob es dann Coaching sind oder Bildungssystem oder was auch immer, unternehmerische Schizophrenie. Lass gerne wieder sprechen. Ne?
Gerne. Ja. Vielen cool. Dank für die Zeit.
Jo, ich danke dir, Manni. Mach's gut. Ciao.
Ja, servus.